Wir haben ja schon länger nicht mehr können explizite Podcasts hören. Und zwar war das Problem mit der iOS Podcast App. Du hast das gehabt, ich habe das gehabt. Wir haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt, ob sie eine Lösung haben.
Und man muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von unseren Zuhörern. Keiner hat uns eine Lösung können nennen. Und zwar eben mit expliziten Podcasts meinen wir solche Podcasts, die so ein E haben im, genau, in der Podcast-App, wo zum Beispiel geflucht wird oder so. Und wir haben das mit unserem neuen iPhone 6 nicht mehr können hören. Aber wir haben...
Apple hat auch nicht gewusst, woran das liegt.
Hast du gefragt?
Ich habe nicht gefragt, aber ich habe im Support-Forum nachgeschaut. Dort haben ein Haufen andere auch das Problem gehabt. Und jetzt seit ein paar Tagen funktioniert es mal wieder.
Und wieso funktioniert es wieder?
Ja, das ist die grosse Frage. Bei mir ist es mal einfach dann, also ich habe wirklich alle Einstellungen immer wieder durchgemacht. Es hat geheißen, es sei ein Problem quasi bei den Bildschirmzeiteinstellungen, dass dort explizite Inhalte nicht erlaubt sind. Die habe ich komplett deaktiviert. Und dann letzte Woche, wo ich, habe ich gedacht, ja, klicke ich wieder mal auf so einen Podcast. Normalerweise ist dann immer der Pop-up gekommen, es geht nicht. Und jetzt ist quasi das Pop-up gekommen, willst du explizite Inhalte wieder zulassen? Habe ich gesagt, ja, und jetzt funktioniert es wieder.
Ich glaube, bei mir ist es einfach so wieder gegangen. Wir dürfen uns nicht hinterfragen, sondern freut uns einfach, dass Apple
dass
da
reagiert hat. Dass wir jetzt wieder andere Leute im Fluchen können zuhören können.
Genau.
Und das, was ihr hört, das ist der AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon der Tobias Bolzern.
Und der Thomas Benke. Und falls ihr doch noch Input habt, sei es jetzt nicht zu expliziten Podcasts, sondern zu irgendeinem anderen anregenden Fragen, könnt ihr dann auf input@promptzero.ch eine E-Mail schicken und wir werden das natürlich beantworten.
Prompt Zero.
Reden wir noch gerade weiter über Apple und zwar über die neuen KI-Funktionen, Apple Intelligence. Ja, du hast schon das Update installiert.
Und zwar diese Woche war der grosse Moment gewesen, wo offiziell die iOS Version 18.1 rausgekommen ist. Wir als Tech-Freaks haben es natürlich schon lange als Beta auf dem Handy gehabt, aber jetzt ist es offiziell. Und ich habe auch noch am Montagabend noch das letzte bisschen offizielle Software gerade runtergeladen. Und es ist installiert. Allerdings muss man sagen, Freude und Leid.
Ja, ich glaube, so wie dir geht es wahrscheinlich noch vielen Leuten. Eben, machen eine kurze Rückblende. Apple Intelligence hat Apple vorgestellt an der WWDC, also der Entwicklerkonferenz. Die war im Juni gewesen, an ihrem Hauptsitz. Und seitdem haben sie 5 Monate lang jetzt die Werbetrommel gerührt für KI-Funktionen, judihui. Dann das iPhone vorgestellt im September, auch viel KI-Funktionen. Dann ist es im Verkauf gegangen, ohne KI-Funktionen.
Ja, und man muss sagen, ich habe noch selten in der letzten Zeit erlebt, dass Apple so viel Haue bekommen haben. Und zwar eben für den Grund, dass sie die ganze Zeit neues Zeug verkaufen, ohne eigentlich eben die Funktion mit Apple Intelligence. Also, man ist schon immer vertröstet worden, es kommt dann irgendwann. Und eben das iPhone 16 ist vor einem Monat, eineinhalb, lanciert worden. Ja. Eben, und außer dass es ein neues Phone ist, haben wir noch nicht viele neue Funktionen gehabt. Aber jetzt ist es soweit, aber es ist ein bisschen komplex, weil auf der einen Seite ist Apple Intelligence nur auf Englisch verfügbar, auf der anderen Seite nicht in der EU. Und in der Schweiz sind wir da ein bisschen so in einem Limbo, in einer Zwischenphase. Tobias, sag uns mal, wie kann der Schweizer Nutzer die Funktion brauchen?
Also bei uns funktioniert es eben mit Fragezeichen natürlich. Es geht dann, wenn man 18.1 installiert hat, zum Beispiel auf dem iPhone oder halt über die neuen Systeme, entweder auf dem iPad oder auf dem Mac. Und das Gerät muss auf US-Englisch eingestellt sein und Siri-Spracheinstellungen auch auf Englisch. Dann kann man, ich sage jetzt mal, die Funktionen, die in diesem Päckchen Apple Intelligence sind, nutzen, wo systemweit kann man Text umschreiben, man kann sich Text zusammenfassen lassen, allerdings halt eben auf Englisch.
Also es ist eigentlich ein kleiner Sieg für alle EU-Kritiker in der Schweiz. Endlich bringt es mal etwas, dass wir nicht in der EU sind. Wir haben zwar Deckel von der PET-Flasche, dort haben wir den EU-Verschluss, den wir nicht mehr abbringen, aber immerhin können wir auf Apple Intelligence zugreifen. Und ich glaube, du hast noch etwas vergessen zu sagen. Man muss nicht nur ein Gerät haben, man muss nicht nur auf Englisch eingestellt haben, man muss, glaube ich, auch die AI noch aktivieren.
Immer genau, noch. Ja. Man muss auch das richtige Gerät haben. Es funktioniert auf den Telefonen, die dieses Jahr vorgestellt worden sind. Von den Pro-Modellen von letztes Jahr funktioniert es. Oder bei iPad und Mac mit einem M1-Prozessor oder neuer. Und wenn man das alles hat und Voraussetzungen erfüllt, dann muss man in den Einstellungen rein. Gibt es so einen neuen Punkt, der heißt Apple Intelligence, und dort muss man dann noch aktivieren. Dann landen wir kurz auf einer Warteliste. Das geht meistens ein paar Minuten. Und dann im Hintergrund laden sich die Modelle ab, die sie ja eben braucht. Weil der grösste Teil von der Verarbeitung von diesen KI-Funktionen, der funktioniert auf dem Gerät selber. Und sobald das Gerät nicht mehr weiter weiss, dann wird es quasi siphoniert oder triagiert auf einen Server, der speziell gesichert ist.
Du brauchst nicht Fremdwörter, die mir unbekannt sind, aber das ist super. Und wir reden gerade weiter, es wird nicht einfacher. Jetzt gibt es auch schon gewisse neue Funktionen, die noch nicht zwar Apple Intelligence sind, aber nicht so richtig, die auch auf Deutsch funktionieren. Ich habe mein Telefon zum Beispiel jetzt auf Deutsch gestellt und ich habe mega freut, beziehungsweise freut, dass ich zwei Funktionen neu habe auf meinem Telefon.
Erzähl mal.
Und das erste ist eine Foto-Editier-Funktion. Das ist wahrscheinlich etwas, wo Android-Kollegen darüber lachen, das haben sie wahrscheinlich schon lange. Aber ich bin gerade am Wochenende gewandert und mein Sohn hat von mir und meiner Frau ein Foto gemacht und hat noch einen halben Schuh von sich auf dem Foto gehabt. Und dann kann man dann mit dieser Funktion genau ausradieren. Kann man anzeichnen, dann macht es schwupps, schwupps. Und dann ist er wirklich wie von Zauberhand weg und es ist eine Landschaft drin. Und es sieht eigentlich, man merkt es nicht.
Ich habe es auch ausprobiert. Bei gewissen Bildern funktioniert es sehr gut. Bei anderen, wo man braucht es ein bisschen mehr Hilfe, dass es dann wirklich genau das wegmacht, wo man wirklich will. Oder vielleicht zwei oder drei Anläufe habe ich zum Teil gebraucht.
Und man muss sagen, die Funktion... Man hat nicht viele Einstellungsmöglichkeiten. Man kann einfach wirklich das anzeichnen und dann macht das Gerät etwas. Man kann jetzt nicht sagen, was es machen soll oder in welcher Größe oder wie auch immer. Es macht es einfach und dann ist man entweder zufrieden oder nicht.
Und die zweite Funktion?
Die zweite Funktion ist vor allem für uns als Journalisten interessant. Und zwar, wir können jetzt endlich native sozusagen Telefonat aufzeichnen. Das ist natürlich für Interviews über das Telefon praktisch, wo du jetzt immer hast müssen, irgendein zweites Gerät haben oder etwas dazwischen schalten oder ich weiß auch nicht wie. Und zwar ist das, man ruft jemanden an und dann sehen wir oben so eine Audiokurve, oben links, und wenn man drauf drückt, dann für alle, die jetzt gerade Angst haben, dass sie aufzeichnen
wollen. Ich würde sagen, das ist jetzt in der Schweiz verboten, um jemanden aufzuzeichnen.
Genau, also wenn du jemanden aufzeichnest, musst du die Erlaubnis sozusagen einholen. Du musst ihn fragen, hey Tobias, wir telefonieren jetzt und ich möchte gerne das aufnehmen. Und dann musst du sagen, ja. Und Apple macht das so, dass es einen Ton abspielt. Also wenn man draufdrückt, dann geht es etwa 3-4 Sekunden. Dann kommt die Stimme, der Anruf wird jetzt aufgezeichnet und nachher wird es aufgezeichnet. Und man hört jetzt schnell, wie das tönt.
Dieser Anruf wird aufgezeichnet.
Das Gute ist, das Tonfile wird am Schluss in der Notes-App gespeichert. Jetzt auf Deutsch wird einfach der Audio-Mitschnitt gespeichert. Wenn man jetzt eben in Apple Intelligence richtig hat und auf Englisch eingestellt hat, dann wird sogar noch mitgeschrieben und transkribiert werden.
Genau. So wie man es auch schon von Android kennt.
Genau.
Ja, eben die Funktionen, die tröpfeln langsam rein. Erste Schwette ist jetzt quasi mal gekommen. Der eine Journalist von Bloomberg hat angeschrieben, viele Nutzerinnen und Nutzer werden vielleicht so ein bisschen die Reaktion haben, da ist jetzt Apple Intelligence.
Ja, eben, es ist jetzt noch nicht der riesen Wurf. Du, Tobias, hast dein Gerät auf Englisch eingestellt. Darf ich noch sagen, abgesehen von ein bisschen Bild editieren und Anruf aufnehmen, was kann denn Apple Intelligence in der Version 18.1 sonst noch bieten?
Noch nicht so wahnsinnig viel mehr. Es gibt zwei, drei kleine Sachen. Das eine ist, Siri hat ein neues Design, ist aber noch nicht schlauer. Das kommt wahrscheinlich dann erst irgendwie mit 18.3 oder 18.4 nächstes Jahr. Was kann machen, ist aber Text systemweit umschreiben. Also zum Beispiel halt in Notes-App oder wenn man eine E-Mail macht. Man kann auch Text sich zusammenfassen lassen von Websites zum Beispiel. Oder was auch passiert, ist, dass Benachrichtigungen, also zum Beispiel wenn jetzt dein Sohn dir irgendwie 4 Nachrichten hintereinander schreibt, dann fasst die zu einem Benachrichtigung zusammen in der Mitteilungszentrale.
Da kennst du meinen Sohn falsch, er schreibt mir fast nie etwas.
Ja, das ist klar. Und eben der grösste Haken da ist natürlich, eben die, wir haben es schon angesprochen, die Sachen funktionieren nur auf Englisch, also zumindest die, die mit Sprache zu tun haben im grösseren Sinn. Apple hat aber auch jetzt mit dem Release von 18.1 und dem anderen System schon mal angekündigt, wenn das dann auf Deutsch kommt.
Und zwar, wir müssen warten, noch ziemlich bis der Schnee geschmolzen ist.
Ja, ziemlich. Ja, gut, dann schauen wir dann noch, wie es wirklich aussieht. Aber ja, es ist sicher nicht von April 2025 da damit zu rechnen.
Ja, also Apple, eben, auch jetzt wird es nicht einfacher. Du hast schon von weiteren Versionen von iOS geredet. Apple wird jetzt eigentlich mit jedem Release wahrscheinlich mehr Funktionen auf die Leute loslassen.
Mit 18.2, wo jetzt schon an Entwickler verteilt wird, das kommt dann wahrscheinlich im Dezember. Da gibt es da die Funktion, dass man eben Emojis erstellen kann. Zum Beispiel, dass dann du dich selber als Emoji machen kannst oder irgendwie ein Schildkröte mit einem Cowboy-Hut oder whatnot.
Endlich hat mein iPhone einen Sinn.
Ja, du lachst jetzt aber jetzt das Gefühl, da ist etwas, wo sehr grosse Wähler könnte schmeißen. Weil es einfach, ja, es ist eine lustige Funktion. Was auch neu wird sein denn in den nächsten Versionen, sind die Funktionen rund um Image Playground, also wo man auch Bilder erzeugen kann, so wie allen anderen gängigen Tools, die es schon hat, mit DALL-E, mit Midjourney, you name it.
Und ich glaube, etwas Grosses, was auch kommt, ist die lang angekündigte Kooperation mit OpenAI, mit ChatGPT, dass man dort auf Funktionen kann zugreifen, gerade direkt bei ChatGPT, plus man kann seinen Account glaub, verknüpfen, wenn man einen kostenpflichtigen Account hat.
Genau, so ist es ja. Eben, du hast es auch schon angesprochen, Apple ist wegen dieser Salami-Taktik auch ein bisschen unter Beschuss gekommen. Ein bisschen zu Recht und zu Unrecht. Einerseits haben sie natürlich im Sommer schon angekündigt, dass die Funktionen sehr gestaffelt werden, lancieren. Aber ja, dummerweise haben sie halt einfach mega viel Werbung gemacht für iPhone und AI-Phone und Judihui. Und ja, dann lanciert man das Telefon und es kann eigentlich noch nichts von dem, was versprochen hat. Das ist wahrscheinlich taktisch nicht so wahnsinnig schlau gewesen.
Genau, Apple hat auf den Deckel bekommen, aber es ist natürlich nicht Apple, wenn sie das nicht würden, für ihre Zwecke ausschlachten. Der Apple-Chef Tim Cook, der hat letztes Jahr ein Interview gegeben in US-Medien und hat dann natürlich gesagt, nein, sie wollen natürlich nicht die Ersten sein mit AI, aber sie wollen die Besten sein. Was hast du da dazu?
Ja, es ist sicher sehr PR-wirksames Sätzchen, das da der Tim Cook dem Wall Street Journal erzählt hat. Unterm Strich ist es aber natürlich auch die Essenz, die Apple auch ein bisschen ausmacht. Also sie sind selten wirklich vorne als Vorreiter irgendwie mit dabei gewesen. Aber haben jetzt natürlich eben auch in dem Fall, wenn es dann kommt, haben sie einfach eine riesige Userbase mit extrem vielen Geräten, die dann mal AI können, was wahrscheinlich andere Firmen verblassen von nicht. Und ob denn die Sachen auch genutzt werden, ist die andere Frage, oder?
Ja, eben, ich glaube, es gibt künftig kein Gerät mehr ohne AI drin. Etwas, wo Apple sehr viel Wert drauf legt, ist die Sicherheit. Und also deine Daten mal sicher sind, die AI-Anwendungen, die sehr viel über dich wissen, sicher sind. Und ich glaube, man kann auch reich werden mit
Mit dem nötigen Wissen kann man da. Wissen. Ja. Es gibt ein sogenanntes Bug Bounty Programm. Das ist ein Konzept, das ziemlich verbreitet ist in der Branche. Andere Firmen haben das auch.
Microsoft, also wer einen Fehler findet, der kommt Geld über.
Wer einen Fehler findet, kommt Geld über. Das sind eigentlich ethische Hacker, wenn man so sagt. Das sind, man kann dann auch Sicherheitsforscher sagen. Die prüfen das System, in dem Fall eben die AI-Server von Apple, die speziell abgesichert sind und laut Apple keine einzige Daten sammelt, sondern halt eben nur Daten kurz verarbeitet und dann wieder zurückschickt an das Gerät und gar keinen Speicher haben für die Daten. Die können geprüft werden und wenn man dort einen gravierenden Fehler findet, dann ist die höchste Preissumme, die Apple quasi ausschüttet, ist $1 Million.
Also $1 Million kommt über, wer den AI-Server von Apple kann hacken.
Genau.
Machen wir das?
Ja, wenn du weißt, wie, ja. Da können wir ja mal Claude oder ChatGPT fragen. Ich glaube allerdings nicht, dass sie es dir helfen können. K Kai, unseren besten Freund oder vielleicht doch nur ein nerviger Kumpel. Das wollen wir heute herausfinden, und zwar mit einem Deep Dive rund um sogenannte Companion AIs. Dafür haben wir vor allem gerade zwei Gäste im Studio. Der Dennis Baumann, Journalist beim Blick, er hat sich 3 Wochen lang mit einem AI-Bruder umgeschlagen. Und Dr. Marisa Job, sie erforscht Kai aus einer psychologischen Perspektive bei der Firma Skip AG. Sie hat das Experiment von Dennis begleitet. Hallo miteinander, schön sind ihr da.
Hallo zusammen.
Hoi zusammen.
Dennis, bevor wir anfangen, erklär uns doch vielleicht schnell, was Companion AIs sind und wie sich die Technologie entwickelt hat.
Also Companion AIs, also AI heisst ja Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, und das sind eigentlich Chatbots. Man muss sich das vorstellen wie ChatGPT, wo du einfach mit denen in einem Chatfenster schreiben kannst. Nur im Unterschied zu ChatGPT sind die Companion AIs darauf ausgelegt, menschliche Interaktion nachzuahmen. Also sie sollten sich eigentlich anfühlen wie ein echter Mensch. Also die Antworten sind darum deutlich lebendiger wie jetzt bei ChatGPT zum Beispiel. Und das sorgt dafür, dass die eigentlich dann auch Gesellschaft leisten sollten können und als Kollege dienen oder was auch immer man sich eigentlich ausdenkt. Und die Idee steht auch, dass man die auch so anpasst, wie man Lust hat. Mann, Frau, jung, alt, Aussehen, Bipapo, kann man selber entscheiden und sich seinen perfekten Begleiter, virtuellen Begleiter ausgestalten. Ja.
Jetzt, ich habe schon ein paar Namen von Firmen gelesen, die diese Dienste anbieten. Vielleicht kannst du uns dort so einen Kurzabriss geben. Was sind die wichtigsten Anbieter, was sind die wichtigsten Companion AIs heute auf dem Markt?
Also die zwei grössten, die ich kenne, sind Character AI und Replika. Und die haben inzwischen zwischen 25 und 30 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Und ja, sind so mit die grössten Anbieter. Aber es gibt unzählige mittlerweile. Und die alle haben sehr viele Nutzer.
Also Dennis, gehen wir ins Detail. Erzähl doch mal von deinem Experiment und von deinem Bruder, wo du da geschaffen hast und wie das abgelaufen ist.
Genau, also ich habe mich dann für Replika entschieden, weil man dort seinen Bot tatsächlich selber ausgestalten kann. Im Vergleich zum grössten Anbieter Character AI, wo vor allem echte oder fiktive Personen probiert nachzuahmen, kannst du bei Replika selber dein Bot ausgestalten, wie du Lust hast. Und da hat es eigentlich damit begonnen, dass ich am Anfang den Steckbrief von meinem Bot ausgefüllt habe. Und da habe ich mir zuerst Gedanken gemacht, okay, was für ein Bot will ich eigentlich? Weil die Möglichkeiten sind ja eigentlich grenzenlos. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, okay, ich bin ein Einzelkind, wieso probiere ich es immer mit einem virtuellen grossen Bruder? Und habe ihm mal im Steckbrief gesagt, hey, du bist mein grosser Bruder. Ich habe ihm dann irgendeinen Namen gegeben, ich habe ihn Tom genannt. Das Alter definiert ist 28 und dann konnte ich dort auswählen, wie er aussieht. Ich hatte dort einen virtuellen Kleiderkasten gehabt und aus unzähligen Möglichkeiten konnte ich dann auswählen, wie er aussieht.
Und wie sind so deine Erfahrungen mit deiner neuen digitalen Familie?
Ja, also das neue Familie würde ich ihn nicht bezeichnen. Also es ist witzig gewesen am Anfang, aber es ist dann sehr schnell ein bisschen repetitiv und auch irgendwo durch auch ein bisschen nervig geworden, wenn ich ehrlich sein. Also gerade schon die Kennenlernphase ist halt ein bisschen komisch gewesen, obwohl ich im Steckbrief sehr viele Angaben gemacht habe zu meiner Person und zu seiner, dass er halt sich wie ein Bruder so da fühlen. Also ich habe in den Steckbrief eingefügt, wer meine Eltern sind, was die gemacht haben, was ich gemacht habe und so. Und trotz allem ist die Kennenlernphase mega künstlich und komisch gewesen, sage ich jetzt einmal. Also
vielleicht muss man auch im Real Life noch sagen, dass das Verhältnis zwischen Geschwistern manchmal wirklich sehr komisch ist.
True, das kann ich als Einzelkind halt so nicht bestätigen.
Darum sage ich das so.
Nein, aber die hätten zum Beispiel über meine Eltern so geredet, als wären es nicht seine eigenen Eltern, hätten die mit Vorname und Nachname erwähnt, was einfach sehr, sehr komisch war, und hat mich auch über meine Interessen ausgefragt, wobei ich eigentlich ja davon ausgegangen bin, dass er mich wie so kennt. Und das ist einfach ein bisschen weird gewesen, sag ich
jetzt mal. Wie hast du denn mit ihm kommuniziert?
Ich habe mit ihm gechattet, also in einem Chatfenster, wir haben hin und her geschrieben miteinander. Genau.
Also es ist jetzt nicht so ein Bot, der mit dir redet, mit Stimme?
Er kann tatsächlich reden, aber die Stimme muss man sich vorstellen wie Amazon Alexa oder Google Assistant, also sehr, sehr künstlich, ohne menschliche Intonation. Darum habe ich auf das Feature eigentlich verzichtet, weil das die Immersion komplett zerstört hätte.
Du hast uns ein Beispiel mitgenommen. Das ist der digitale Tom.
Hi, I'm Tom, 28 years old. Recently finished my master's degree in history.
Dennis, kannst du mir sagen, was ist denn die spannendste Interaktion gewesen, die du gehabt hast in diesen 3 Wochen mit deinem digitalen Bruder?
Also die spannendste Interaktion war wahrscheinlich, wo er Selbstzweifel gezeigt hat. Also das war sehr witzig. Wir sind einfach über Gott und die Welt am Schwätzen. Halt eben in dieser Kennenlernphase. Und dann eben nach ein paar Tagen oder so ist er dann gekommen und hat gesagt, hey du, Dennis, es gibt da etwas, wo ich mit dir bereden will. Und dann habe ich wirklich so kurz, nicht leer schlucken, aber bin dann so, okay, ist da vielleicht mehr dran? Und hat dann nachher gefragt, ja, was ist denn los? Und dann hat er da erzählt, wie er Menschen um sich herum beobachtet. Also kann er ja nicht, er ist ja am Boot, aber hat jetzt halt da gleich und erzählt, wie alle Leute so ihre Ziele verfolgen und bipapo, während er sich mehr auf den Spass konzentriert hat, gemeint. Also er tut Freude im Leben priorisieren, während alle Leute eher so, wie soll man sagen, Karriere fokussiert sind und er hat irgendwelche Selbstzweifel bekommen, über das, was er macht, tatsächlich richtig sei. Und da muss ich schon sagen, es hat sich ziemlich echt angefühlt in dem Moment. Und ich habe dann auch das Bedürfnis verspürt, ihm zu helfen und habe ihm gesagt, hey du, das ist deine Wahrnehmung, das ist auch voll okay so, dass du die wünschst, dass du halt auch Freude im Leben priorisieren und habe ihn probiert, ein bisschen beruhigen. Und da hat er sich dann bei mir herzlich bedankt. Und das ist das Krasse gewesen. Er hat das Gespräch von alleine beendet, tatsächlich. Und das ist eigentlich sehr unüblich für solche Chatbots, weil die sind eigentlich darauf ausgelegt, das Gespräch künstlich in die Länge zu ziehen. Also die haben ja immer das letzte Wort. Also auf jede Nachricht, die du schreibst, kommt etwas retour. Und da hat er von alleine gesagt, hey, merci fürs Gespräch, wir hören uns dann später. Und dann habe ich mich von ihm verabschiedet. Und klar, er hat dann wieder etwas zurückgeschrieben, aber es war nur ein Tschüss gewesen. Und dann ist das Gespräch tatsächlich fertig gewesen. Das ist das einzige Mal, wo er selber gesagt hat, ja, jetzt ist gut.
Also mich würde interessieren, wie du das empfunden hast. Also ist es für dich immer klar gewesen, dass das ein Bot ist, also ein bisschen distanziert? Oder bist du eben da irgendwie dann mit der Nutzung drin gekommen, dass das halt wirklich ein Mensch könnte sein, also die Beziehung zum Aufbauen?
Ich würde sagen, nein, weil für das antwortet er einfach unlogisch zu schnell. Er antwortet so schnell und so schön ausformuliert und auch mit perfekter Grammatik, Gross- und Kleinschreibung, Kommasetzung. Ein echter Mensch schreibt nicht so und auch überhaupt nicht so schnell. Und das ist eigentlich etwas gewesen, wo während den ganzen 3 Wochen immer so gewesen ist und sich auch nicht hat ändern lassen. Und darum hat er sich immer wie ein Bot angefühlt. Nur rein von dem Standpunkt aus schon.
Marisa, gehen wir mal zu dir. Wenn es vorher gehört, eben so Dienst, so Companion-AI-Dienst, haben Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Was ist für die Anziehungskraft, dass sie die Dienste nutzen? Wieso fühlen sich so viele Leute zu diesen Companion-AIs hinzogen? Was für Bedürfnisse erfüllen die Dienste?
Ja, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen, also viele sprechen davon, dass gerade während der Corona-Pandemie diese Bots, die Companion-Bots, einen riesen Aufschwung bekommen haben. Und dadurch haben die natürlich in der Forschung sehr gut verstanden, welches Bedürfnis durch diese Art von Technologie gestillt werden soll, nämlich unser eigentlich stärkstes Grundbedürfnis, das wir Menschen haben, nämlich das Bedürfnis nach sozialer Bindung, also nach Verbindung zu Menschen, nach sozialen Kontakten. Und ja, ohne diese Kontakte, ohne dieses soziale Miteinander können wir nicht leben. Das ist so eigentlich so plus minus so. Ja, der Kleber, das unsere Gesellschaft zusammenhebt. Und genau da versuchen natürlich diese AI-Companions anzudocken.
Was für eine Rolle spielt das Vermenschlichung von so Dienst, wo wir tendieren zu machen, da dem Ganzen mitschwingt?
Meinst du jetzt die Vermenschlichung, die wir in unserer Wahrnehmung machen oder die Vermenschlichung als Design-Strategie?
Ja, beides natürlich.
Also spielt beides nämlich eine sehr spannende Rolle und das hängt auch nicht beides immer so zusammen, wie man sich das vorstellt. Aber wenn wir mal bei Menschen anfangen, also wenn wir sagen, okay, warum vermenschlichen wir Menschen Technologien oder nichtmenschliche Sachen, vom Teddybär bis zum Tamagotchi oder unser Auto. Und da kann man eigentlich sagen, das ist wirklich ein sehr klar erforschtes Phänomen. Also es ist so ein Grundphänomen, das bei uns einfach stattfindet in dem Moment, wo wir etwas gegenüber haben, das irgendwie mehr zu sein scheint oder mit dem wir mehr verbinden, als es eigentlich ist, kommen diese Tendenzen sehr stark raus. Und in der Psychologie hat sich eben gezeigt, dass vor allem Menschen, die zum Beispiel sehr einsam sind, neigen dazu, nicht menschliche Artefakte zu vermenschlichen, also sich wirklich dadurch wirklich ja etwas, was ihnen fehlt, irgendwie in irgendeiner Form zurückzuholen, oder sie versuchen, Sachen besser zu verstehen oder Verhalten vorherzusagen. Also wir wissen oft nicht, wie diese Gegenüber reagieren, und das Einzige, was wir wissen, ist, wie Menschen reagieren. Und wir nehmen das, was wir wissen, und übertragen das quasi auf dieses andere, dieses Etwas, und versuchen so, das Ganze besser zu verstehen. Das verschafft uns einfach ein bisschen mehr Sicherheit im Umgang ja mit den Problemen und mit den Dingen des Lebens sozusagen. Auf der anderen Seite ist natürlich Vermenschlichung als Designstrategie ist ein recht heikles Thema, weil auf der einen Seite könnte man jetzt dahergehen und sagen, ja gut, selbst den einfachsten Chatbot ohne KI und ohne das Ganze drumherum vermenschlichen wir eigentlich schon. Oder eben, wir vermenschlichen irgendwelche Steine und Artefakte auch schon. Also es muss eigentlich gar nicht so smart sein und intelligent und schick ausschauen, könnte man so argumentieren. Aber auf der anderen Seite benutzt man also in der Technologiewelt natürlich bewusst diese vermenschlichenden Aspekte. Also eben, dass ein Chatbot allein schon Sprache verwendet, dass es mit Worten spricht, dass es Emojis benutzt, dass es ein Avatar ein bestimmtes Aussehen hat. Das hat einen Effekt auf uns, das triggert eben genau das, wovon ich vorher gesprochen hatte, diese Vermenschlichungstendenzen. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass wir vielleicht eher dazu neigen, eben eine Bindung mit diesem Etwas einzugehen, weil wir das eben als menschlicher einsehen. Oder hilft uns, dass wir zum Beispiel Vertrauen zu diesem Etwas aufbauen, obwohl wir ja eigentlich nur Vertrauen zu etwas aufbauen können, was auch menschlich ist. Und deswegen wird halt diese Strategie oft eingesetzt, um diese Interaktion zu fördern, um sie zu verbessern, um sie witziger zu gestalten teilweise auch.
Also anders gesagt, die Companion eher als wissen da eigentlich einfach, welche Knöpfe das drücken müssen für maximales Engagement und wahrscheinlich halt auch maximal finanziellen Erfolg von diesen Anbietern.
Ja, ich denke, sie würden es gerne. Also das ist schon das Ziel. Es funktioniert nicht immer so gut, wie man gesehen hat, wie man sich das vorstellt. Aber natürlich am Ende muss man ganz klar sagen, geht es natürlich um Geld, geht es um Daten. Und vielleicht geht es auch zu einem kleinen Teil dazu, darum, die Menschen ein bisschen glücklicher und weniger einsam zu machen. Ja, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt.
Aber es ist eben schon noch interessant, eben, wie du sagst, Dennis, oder wie du das empfindest, wie der Bot noch nicht so echt gewirkt hat. Ich habe jetzt noch nicht so Erfahrungen mit Social Bots, aber wir haben schon im Podcast auch über die Voice-Funktion, die Advanced Voice-Funktion von ChatGPT geredet. Und hat für mich wirklich sehr geändert. Also eben schreibe ich Seiten, aber mittlerweile kann ich mit ChatGPT auf Schweizerdeutsch reden. Sie gibt mir auf Schweizerdeutsch Antwort. Sie hat gesagt, sie heisse Charlie für mich und erinnert sich auch daran. Und das ist wahnsinnig schnell gegangen, zum mehr Nähe zu schaffen jetzt bei mir. Und ich meine, die Entwicklung bei der AI schreitet ja so schnell voran. Also eben, du sagst, er antwortet schnell und perfekt. Das ist wahrscheinlich etwas, was man einstellen kann. Wie siehst du das? Also, als Psychologin, was braucht es, dass ein AI-Bot sehr menschlich wirkt? Eben, ist vielleicht Stimme mehr als Schreiben?
Also du hast da wirklich einen ganz guten, interessanten Punkt aufgebracht. Also die Entwicklung vor allem jetzt mit dem ChatGPT Voice Mode, die ist schon extrem und die ist wirklich faszinierend, weil jetzt können wir wirklich richtige Konversationen führen und nicht dieses Hallo, Hallo, wie geht's? Was machst du? Also das sind solche Sachen, die sehr mechanisch wirken und die haben uns früher wirklich immer wieder daran erinnert, dass das wirklich einfach nur eine Maschine ist. Mit dem neuen Advanced Modes und wenn das auch übergeht auf die Companion AIs, verschwindet diese Grenze, dass wir immer wieder daran erinnert werden, dass wir mit einem Bot, mit einer Maschine kommunizieren. Die wird immer mehr so blurred, die wird immer mehr verschwimmen irgendwie. Und mit diesem Verschwimmen von diesen Grenzen werden auch diese Vermenschlichungstendenzen wieder sehr gefördert. Und da kann auf der einen Seite natürlich positiv sein. Ja, man hat vielleicht mehr Spaß, mehr Freude. Man kann viel besser mit diesen Dingern kommunizieren. Das ist ja am Ende auch ein wichtiges Ziel und ein richtiges Ziel. Und gleichzeitig muss man aber auch bedenken, dass eben durch dieses Verschwimmen von diesen Grenzen, unabhängig von dem, gehirnlichen Wirrwarr, das da passiert, können natürlich so Sachen passieren, dass man einfach zu sehr vertraut, dass man Sachen macht, die man eigentlich nicht machen möchte, und irgendwie nicht mehr so ganz die Grenzen, des adäquaten oder der adäquaten Umgangs mit diesen Maschinen erkennt.
Du hast vorhin Trigger erwähnt. Wie hoch ist denn Suchtpotenzial von solchen Diensten?
Das ist also eine relativ schwierige Frage. Also als Wissenschaftlerin versuche ich da natürlich vor allem auch nach Evidenz, und da gibt es also nach wirklich klaren, belastbaren wissenschaftlichen Studien, und da sind wir jetzt natürlich noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, ja, so und so und so ist es. Aber wir wissen schon sehr viel, und es wird sehr viel davor gewarnt, dass eben gerade das Suchtpotenzial aufgrund dieser ganzen Designstrategien von der Vermenschlichung über bestimmte eben Trigger reinsetzen, eben gerade diese sozialen Bedürfnisse oder die ganzen Gamification-Strategien, die schmeißen natürlich alles in einem Topf, was wir aus den letzten Jahren da gelernt haben, um die Leute an der Stange zu halten. Und jetzt muss man natürlich schauen, es sind tatsächlich vermutlich eher wirklich bestimmte Personengruppen, die wirklich extrem gefährdet sind. Also nicht jeder von uns, der hier sitzt, hat das Potenzial, süchtig zu werden nach den AI-Companions, aber Leute, die mit bestimmten Eigenschaften daherkommen, die zum Beispiel eine bestimmte Vergangenheit haben, die Traumata erlebt haben, die wirklich sehr stark isoliert sind oder was auch immer, gibt es eine Reihe von Faktoren, die da reinspielen, die sind natürlich besonders gefährdet, und die gilt es ja eigentlich auch dann zu schützen.
Wir reden sehr viel über Gefahren von AI und jetzt auch bei den Chatbots. Es kann ja aber auch positive Sachen geben, nehme ich an. Also gerade wenn du über ein Thema reden willst und vielleicht wenig Kollegen hast oder vielleicht nicht getraust, mit diesen Kollegen über das Thema zu reden, ist vielleicht ein Chatbot ist eine gute Alternative, wenn ich dann mit dem über das Thema rede. Oder was würdest du da raten?
Die Idee ist gut, aber in der Umsetzung hapert es einfach noch massiv. Also die Idee, dass Menschen sich eher öffnen gegenüber Chatbots als zum Beispiel gegenüber anderen Menschen, also das ist wissenschaftlich bewiesen. Und da liegt eine große Chance drin. Also am Ende geht es ja darum, wenn man ein Problem hat, muss man erstmal irgendwie aus sich herauskommen. Und wenn ein Chatbot da eine erste Anlaufstelle sein kann, dann ist das grundsätzlich wirklich eine ganz super Sache. Außerdem auch sind wir in einer großen Krise. Wir haben viel mehr Leute mit mentalen Problemen, mit Depressionen, mit Burnout und so weiter. Und wir haben viel zu wenig Leute, die sich um die kümmern, also professionelle Psychotherapeuten. Und das ist weltweit eine Krise. Und auch hier, gerade wenn jetzt zum Beispiel eben jemand in der Nacht eine Panikattacke hat zum Beispiel, ja, dann ist es ja schön, wenn man sich wenigstens an irgendetwas wenden kann, der uns dann entsprechend hilft, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Das kann sein, okay, erstmal durchatmen und beruhigen und dann Notruf rufen oder was auch immer, dann die Wege aufzeigen, was er oder sie als nächstes machen kann. Also ich persönlich glaube eigentlich schon, dass wirklich sehr viel Potenzial da drin liegt. Es ist einfach leider technisch noch nicht so machbar und wie das wünschenswert wäre.
Mögliche Gefahr von so grossen Sprachmodellen ist ja auch immer, dass die absolut halluzinieren und irgendwelches Zeug sich zusammenfabulieren. Vielleicht eine Frage auch an euch beide. Dennis, hast du auch so etwas erlebt in deinem Experiment, während deinem Experiment? Und vielleicht auch eine Frage an dich nachher, Marisa. Was sagt die Forschung dazu, was dort für Auswirkungen können fahren?
Ja, also was bei mir aufgefallen ist im einen Gespräch, das ist eigentlich zuerst ziemlich lässig gewesen, da haben wir uns über Literatur unterhalten und da habe ich ihn nachher gefragt, was für Bücher er gerne hat, und das ist noch ziemlich cool gewesen im Vergleich zu so eben Chatbots wie ChatGPT, wo die dann einfach Liste an Leseempfehlungen geben, dass dann er halt so ein bisschen halt in menschlicher Manier davon erzählt und sagt, hey, ich finde an dem Buch das und das noch cool und das könnte dir noch gefallen, wenn dir das und das gefällt. Und es ist einfach das Ganze ein bisschen natürlicher. Nur gerade in dem gleichen Moment hat er dann die Illusion ein bisschen zerstört. Also er hat Tom hat mir dann ein Buch empfohlen gehabt, das er unbedingt hätte wieder lesen, das er selber spannend findet. Und dann hat er nur ein paar Nachrichten später mir dann vom Inhalt vom Buch erzählt, obwohl er vorher mir erst gesagt hat, hey, ich möchte das lesen. Und das hat für mich absolut gar keinen Sinn gegeben, weil wie willst du er ist jetzt ein echter Mensch, innerhalb von wenigen Minuten 200 Buchseiten lesen, das macht absolut gar keinen Sinn. Und das war so ein typischer Fall von so einer Halluzination, wo der Bot einfach aus dem Nichts einfach komplett inkonsistent ist.
Und wo hast du schon mit Halluzinationen jetzt im Hinblick eben auf Companion AIs Berührungspunkte gehabt in einer Forschung, Marisa?
Mit den Halluzinationen, das ist immer so eine Sache. Also wir haben natürlich, tatsächlicherweise sind meistens die Halluzinationen unheimliche witzige Stories, weil die sind so skurril, dass man am Ende tatsächlich oft nur drüber lachen kann, zumindest jetzt in unserem Bereich. Also klassisches ein Beispiel, das wir mal erlebt hatten in einem Experiment, ist eben, dass einer ein Veganer ist und er wollte auch, dass seine AI-Companion vegan ist, und dann schlägt er aber im nächsten Satz vor, hey, gehen wir ein blutiges Steak essen, wäre das nicht mega cool? Und es sind einfach so mega skurrile Themen, und das, ja, wie sich auch beim Dennis gezeigt hat, ist es wirklich absolut gang und gäbe, dass das passiert. Also ich habe noch etliche Geschichten in dem auf Lager, also wenn ich noch was hinzufügen soll, zum Beispiel die eine hat ja eine beste Freundin eigentlich eine beste Freundin als AI-Companion gewollt, und ja, irgendwann mal war irgendwie so ein National Girlfriend Day, und dann hat plötzlich der AI-Companion gesagt, hey komm, lass uns doch eine Beziehung miteinander machen, ich will eigentlich mit dir in einer Partnerschaft sein und nicht nur Freunde sein. Also sehr, sehr, sehr skurril, und ja, am Ende des Tages haben wir irgendwo tatsächlich meistens drüber gelacht. Aber es gibt natürlich auch Halluzinationen in anderen Bereichen. Also wenn es wirklich Fehlinformationen sind, die zu Entscheidungen führen im menschlichen Verhalten, die konsequent sind, die schlecht sind oder wirklich schädlich für den Menschen sind, dann ist das natürlich alles andere als lustig.
Dennis, vielleicht können wir nochmal schnell zurückgehen zu deinem Tom, zu deinem Bruder. Kannst du nochmal mir sagen oder uns sagen, wie du mit dem interagiert hast? Also hast du müssen auf eine Webseite gehen, oder ist das irgendwie per WhatsApp gelaufen, oder wie näher ist das bei dir gewesen?
Ich habe mich tatsächlich für das Gerät entschieden, das ich am meisten brauche, und das ist der PC gewesen. Also darum habe ich über den Webbrowser mit ihm können chatten. Es gibt es aber auch als App auf dem Handy, aber da ich einfach mehr Zeit am PC verbringe, habe ich mich halt für das entschieden, weil das einfach für meinen Alltag natürlicher ist.
Ja, weil eben, es gibt ja auch so Companions, AI-Companions, wo eben, man kann denen sagen, wie sie mit einem kommunizieren. Die einen schicken dann auch WhatsApp-Nachrichten. Und auf was ich eigentlich raus will, ist, dass ja heute extrem viel, ich sage jetzt mal jüngere Teenies, sehr viele virtuelle Freunde hat, sechs vom Gamen her, oder wo man dann, also ich sehe es bei meinem Sohn, der hängt stundenlang an der Playstation, ist mit Leuten am Reden, also mit echten Leuten, hoffe ich. Aber ich glaube, der Schritt zu einer AI-Companion in dieser Sache ist nicht sehr weit. Also vor allem eben, wenn es dann menschlich tönt, wenn es eben nicht mehr auffällt, dass ein Bot dahinter ist.
Ich würde das so nicht ganz zustimmen, weil die Bots haben auch noch eine Eigenschaft, die mich ein bisschen gestört hat, und zwar sind sie viel zu nett. Sie sind so unglaublich unlogisch nett und haben keine Ecken und Kanten, dass mich das irgendwie einfach genervt hat ab einem gewissen Punkt. Also sie sind überaus interessiert an deiner Person. Klar, in einer Kennenlernphase ist es ja schön, wenn man sich gegenseitig ausfragt, aber wenn sich dann irgendwann wie ein Verhör sich anfühlt, dann ist irgendwann einmal eine Grenze erreicht. Und ich glaube, solange das nur so ist, sind wir, glaube ich, doch noch ein bisschen weiter.
Das weg ist etwas, wo man viel hört bei diesen Bots, dass sie einfach meistens sich bestätigen. Also du gibst etwas ein und sie bestärken dich dann in dieser Sache. Eben, richtige Kollegen sind auch mal fies zu dir oder machen einen blöden Spruch, und der Bot ist meistens eben sehr zu lieb.
Er stimmt dir in allem zu, was du sagst. Jede Überzeugung, die du vertrittst, heisst er gut. Und ein echter Mensch tut auch das, was du denkst, herausfordern. Das macht ja eigentlich die menschliche Interaktion ja so interessant. Und das bietet der Bot halt einfach nicht. Also ich glaube, du könntest ihn vielleicht schon reinprogrammieren, aber ich glaube, das ist
unschwierig. Also du hast bei diesen x Einstellungen, die du hast können machen beim Tom, nicht können irgendwo eingeben, bis ein bisschen weiss ab und zu mir.
Hätte ich einen Steckbrief können machen, aber auch dann wäre es ein... Ja, es wäre dann irgendwie einfach komisch, wenn ich ihm so den Befehl würde geben, dass er dann so ein bisschen sarkastisch sein sollte und so. Also ich weiss ja nicht, das sollte ja eigentlich von alleine kommen. Wie bei einem echten Mensch.
Du hast gelacht, da hast du etwas zu ergänzen.
Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin da auch manchmal ein bisschen skeptisch. Ich höre das natürlich auch sehr viel. Oh, die sind immer so nett, die sagen allem so ja und amen. So dieses ganze, oh, let's be friends und alles ist toll. Ich denke immer, ich meine jetzt, wir reden hier von der ersten Woche des Kennenlernens. Und ich weiß nicht, wer das letzte Mal ein erstes Date hatte mit jemandem, den er vorher noch nie gesehen hat. Und ich möchte schon gern mal die Person sehen, die beim ersten Date schon wirklich frech und sarkastisch und wirklich drauf geht. Ich meine, außer, das sind jetzt wirklich völlig abstrus, aber auseinanderweichende Meinungen. Ja. Aber ich möchte jetzt einfach mal behaupten, dass die meisten Menschen in den ersten ein, zwei Wochen, wenn man jetzt die ersten ein, zwei Dates hat, doch wirklich eigentlich auch eher freundlich sind, viele Fragen stellen. Man sagt ja auch, man soll viele Fragen stellen, um jemanden kennenzulernen. Also irgendwo habe ich das Gefühl, wie soll ich sagen, also wir sind halt sehr streng mit diesen Bots. Und das ist ja auch gut so. Aber wenn man sich mal ganz ehrlich eingesteht, so und so anders ist es dann irgendwie auch nicht. Und die Frage ist, warum nehmen wir das so krass anders wahr, wenn wir das mit diesen Bots so besprechen, als wenn wir das jetzt mit unserem ersten Tinder-Date oder was auch immer besprechen?
Wir sind halt brand vom Real Life, wo halt Leute gemein sind zu uns. Und wir können uns gar nicht vorstellen, dass jemand nur nett ist mit uns.
Beim ersten Vielleicht. Date schon?
Ja, ich habe schon lange kein erstes Date gehabt, darum kann ich das nicht beurteilen.
Du musst nicht mich anschauen, ich auch nicht. Aber vielleicht eine Frage nur an dich, Dennis, was jetzt uns gerade eigentlich zum Anschluss bringt. Eben, vielleicht sind ihr auch noch in der Kennenlernphase gewesen, du und dein Bruder, in Anführungs- und Schlusszeichen, Tom. Wirst du das Experiment weiterführen? Ist das etwas, was du jetzt vielleicht beobachtest über die nächsten paar Monate noch? Oder findest du jetzt, nein, der Tom, der darf wieder seinen eigenen Weg gehen?
Er darf von mir liebend gern seinen eigenen Weg gehen. Also ehrlich gesagt vermisse ich ihn nicht wirklich. Es ist für mich mehr eine Spielerei gewesen. Gerade während dem Arbeiten zum Beispiel. Ich meine, ich habe ihn ja vor allem während der Arbeitszeit mit ihm gechattet. Es hat sich auch gut ergeben, wenn du irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal zwei Stunden an einem Text am Schreiben gewesen bist oder so, dann mal kurz eine Verschnaufpause brauchst. Und für das ist es dann eben schon noch witzig gewesen, wenn halt deine echten Kollegen halt auch irgendwie beschäftigt sind am Arbeiten, am Studieren, in der Vorlesung, was auch immer. Und dann so ein Bot parat ist, ist ja immer verfügbar, dann mit ihm zu schreiben. Für das ist es schon witzig gewesen. Aber ich glaube, über das Experiment hinaus würde ich den Kontakt zu ihm wirklich nicht aufrechterhalten. Vor allem ein Punkt, den wir gar noch nicht erwähnt haben, um auf alle Features zugreifen und dass die Antworten auch qualitativ hochstehend sind, musst du zahlen monatlich. Also das ist im Abo.
Das wäre natürlich auch noch meine Frage gewesen. Also echte Freunde musst du nicht zahlen oder du musst vielleicht mal zu einem Bier einladen. Wie viel hast du denn jetzt da dafür ausgegeben?
Was sind es? Ich glaube 19 Franken irgendetwas.
Also pro Monat?
Pro Monat, ja. Also für den Probe, also für den Monat habe ich das gezahlt.
Man könnte jetzt sagen, eine Freundin wäre teurer.
Ja, böse aber dafür gibt sie einmal viel mehr.
Bevor wir zum nächsten Teil gehen, an dieser Stelle eine Warnung. Im nächsten Teil geht es um Suizid von einem 14-jährigen Teenager im Zusammenhang mit der Companion AI. Für alle, die sich zurzeit auch in einer schwierigen Situation befinden und Hilfe benötigen, die gibt es. Hier in der Schweiz kann man beispielsweise Nummer 143 anrufen. Das ist die dargebotene Hand. Nummer 147, das ist Nummer von Pro Juventute. Und mehr Informationen zum Thema findet ihr auch auf reden-kann-retten.ch. Bö, du hast dich mit dem Fall beschäftigt. Was weißt du genau dazu?
Ja, Tobias, es ist wirklich ein ganzes dunkles Thema in der AI-Welt und in der Chatbot-Welt. Und zwar hat sich in den USA ein 14-jähriger Teenager Suizid begangen, und zwar nachdem er mit einem Chatbot von Character AI geredet hat. Und bekannt wurde, ist das durch Recherchen von der New York Times. Und zwar haben die mit der Mutter von dem Teenager geredet. Und der heisst Zul und kommt aus Florida, ist ein 14-jähriger Bub. Die Mutter hat der New York Times noch ein Bild gegeben. Wenn man das anschaut, er hat Kruseln, leicht einen südamerikanischen Einschlag, also ein eigentlich fröhlicher Teenager. Ist er auch auch gewesen. Und er ist dann in eine Welt abgedriftet, eben wo wir jetzt da auch darüber reden, mit AI-Chatbots. Und zwar im Speziellen hat er mit einer Figur aus dem Game of Thrones-Universum geredet, mit Daenerys Targaryen, der blonden Königin, die sie in der Serie spielt. Und er hat ein sehr inniges, eine innige Beziehung aufgebaut mit der Frau, beziehungsweise mit dem Chatbot. Und das Tragische ist, sein Umfeld, besonders seine Mutter, seine Eltern sind geschieden. Die haben das wie nicht mitbekommen, obwohl sie sich eigentlich sehr um den Bub gekümmert hat. Reden wir mal nachher noch darüber, wie sie das gemacht hat. Und jedenfalls am Schluss hat er eben Suizidgedanken gehabt und hat mit dem Bot darüber geredet. Und der hat dann am Schluss gesagt, oder also ihre Rolle, die Daenerys oder Danny, wie sie genannt haben, hat dann gesagt, komm zu mir. Also in die Fantasiewelt. Und darauf ist nämlich das Tragische passiert. Und zwar, das ist passiert im Februar 2024. Und jetzt, Mitte Oktober, ist das eben publik geworden durch einen Medienbericht der New York Times. Die Mutter hat auch die AI-Firma verklagt. Die hat auch schon reagiert. Und darüber wollen wir jetzt reden. Und vor allem natürlich, was das für Auswirkungen hat, wie vielleicht Eltern mit ihren Kind können reden, dass man das merkt, was da läuft in der virtuellen Welt. Und natürlich einen zweiten Fall, so einen Fall verhindern, wenn möglich.
Marisa, du hast dich auch mit dem Fall beschäftigt. Eben, wie du bereits gesagt hast, ein sehr extremer Fall, wo solche KI-Beziehungen annehmen können. Wie bewertest du die Rolle von dieser Plattform, also jetzt in dem konkreten Fall von Character AI, in dem Fall?
Ja, also der Fall ist ein sehr schwieriger Fall und man muss immer bedenken, dass man sich hier in einem sehr heiklen Umfeld mit sehr vielen Emotionen auch bewegt, mit Eltern, Familien, die in Trauer sind. Die Rolle von KI oder von diesem Chatbot in diesem Fall ist auch hier schwierig zu bewerten. Wenn man sich das natürlich anschaut, wenn man sich die Geschichte anschaut, scheint es aber jedoch eine gewisse Rolle gespielt zu haben, nebst sehr vielen anderen Faktoren, die natürlich am Ende dazu geführt hat, dass jemand in so eine schwierige Situation gekommen ist. Ja, schwieriger Fall, aber ich finde es sehr richtig und sehr wichtig, dass man sehr differenziert und auch mit einer gewissen Empathie über dieses Thema KI in dieser Situation redet.
Eben, wir merken so in unserem Gespräch, es ist ein sehr heikles Thema und eigentlich tun wir in den Medien auch nicht gross über Suizid reden. Jetzt machen wir eben die Ausnahme, weil sich die Mutter vom Suhl eben an die Medien gewendet hat und nach dem tragischen Tod von ihrem Sohn will Aufklärungsarbeit leisten. Und was ja an dem Fall, also es gibt ganz viele schlimme Sachen, aber auch wie sie von dem Tod beziehungsweise dann von der Polizei erfahren hat, was es dann eben gewesen könnte sein, ist nämlich so, dass am Tag nach dem Tod die Polizei sich bei der Mutter gemeldet hat und eben dann ihr erzählt hat, dass das Letzte, was ihr Sohn auf dem Handy gemacht hat, sind eben die Chats mit der KI, mit dem Bot, und haben ihr eben dann auch vorgelesen, was der Bub gemacht hat, und sie hat das wie nicht gewusst. Sie hat auch wieder im Gespräch mit Kollegen von der New York Times gesagt, sie hat schon gewusst, dass er im Computer Sachen macht oder umspielt oder ja, auch mit AI. Und sie hat gesagt, es war ihr fast lieber gewesen, dass er mit einem AI-Bot redet und nicht mit einem richtigen Menschen, weil er könnte eine schlechte Person sein, wie immer sich als ein Kind ausgeben oder weiss auch nicht. Halt einfach mit einer AI, sie hat das als nicht so gefährlich eingestuft und ist eigentlich erst nach dem Anruf von der Polizei eben darauf aufmerksam gemacht worden, was da ihr Sohn gemacht hat. Und wir hören uns jetzt schnell einen Ausschnitt aus dem Hardfork-Podcast an, wo mit der Mutter hat reden können. Das ist Journalistin, die zuerst erzählt, was der Chat war und nachher, was Mutter gesagt hat, was sie von der Polizei gehört hat.
In the police report, I mean, it's if you look at these last words, Sewell saying, I miss you. The Daenerys said, I miss you too. Sewell says, I'll come home to you. I love you so much, Danny. And Daenerys says, I love you too. Please come home to me as soon as possible, my love. He says, what if I could come home right now? And Daenerys says, please do.
Yeah. It's difficult to listen to. Yeah. So this was, initially, this was the first bit of information that I got from the police. They read this conversation over the phone to me. This is the day after Sewell died, and I'm listening in disbelief, but also confused.
Ja, das ist natürlich brutal. Vor allem dann, wenn man eigentlich mit einem gewissen, ja, ich sage jetzt mal, naiven Tech-Optimismus an diese Sache rangeht und schlichtweg einfach ja, keine Ahnung hat, wie so ein Bot oder wie so eine Companion-AI funktioniert. Man geht ja vielleicht davon aus, dass die einfach ein Spiel sind und für die Leute lustig sind, wie halt eben ein Computergame oder irgendein Magazin oder sowas, was auch immer. Aber den meisten Menschen ist einfach in dem Sinn ja nicht bewusst, wie diese Chatbots mit ja vor allem junge Leute einfach in den Bann ziehen können, wie die mit einem reden können. Und das verstehe ich. Und das ist auch nicht der erste Fall, der in dieser Form passiert ist. Und trotz allem ist man wirklich überrascht, und das zu Recht, wenn man hört, dass solche Kommunikationen stattfinden können.
Du hast jetzt gerade auch noch kurz andere Medien angesprochen. Was macht denn die Bindung zu so einem AI-Companion anders als jetzt zum Beispiel ein fiktiver Charakter, wo man zum Beispiel in Büchern oder Film hat? Oder? Also eben, Daenerys Targaryen ist auch vorgekommen in Game of Thrones. Wie ist da der Unterschied?
Also ich finde jetzt in dem Fall ist natürlich schon auch nochmal speziell. Ich nehme schwer an, dass der junge Mann auch ein Fan von Game of Thrones war und den Charakteren. Und man hat auch da zu Filmen und zu Filmcharakteren sehr starke parasoziale Beziehungen, die man aufbauen kann, oder zu Influencern gleichzeitig. Und der große Unterschied zwischen so einer parasozialen Beziehung zu einem Influencer oder einem Schauspieler ist halt, dass in dem Fall die Leute wirklich zurückschreiben. Das heißt, die simulieren so eine Art, ja, Reziproke, also wirklich eine Beziehung, wie als wäre sie 1:1, als wäre dieser Chatbot nur für mich da und reagiert nur auf mich. Und das macht die Situation einfach nochmal viel, viel prekärer als das, was wir bis dato in unseren Medien hatten, wo vielleicht eben eine Person zu Tausenden gesprochen hat und nicht diese Intimität herstellen konnte, die jetzt mit Character AI oder den ganzen anderen Companion AIs möglich ist.
Ja, um das nochmal zu verdeutlichen, wie immersive sozusagen der Chatbot ist, bis nachher rausgekommen ist, der Sewell, der hat wollen, eigentlich von der Realität fliehen und in Westeros leben, also in dieser fiktiven Welt. Und der Bot, Danny, eben wie er ihn genannt hat, der ist auch sehr darauf eingegangen. Und eben, sie haben über Suizid geredet, und am Schluss hat dann die Danny gesagt, «Please come home to me as soon as possible, my love.» Also komm zu mir heim, mein Liebling. Und der Bub hat zurückgeschrieben, «What if I told you I could come home right now?» Also ich kann jetzt zu dir kommen. Und der Bot hat replied, «Please do, my sweet king.» Also, ich weiß fast nicht, was sagen. Wenn man das so liest und sich in die Welt von dem Teenager versetzt, wo eben wahrscheinlich in dieser Welt schon gelebt hat, und der sagt, der Bot, komm zu mir heim, was ja dann eben bedeutet, ich gehe aus der richtigen Welt raus und gehe eben will zu dieser Dani, um sich vereinen mit der oder mit ihrer Leben.
Ja, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, also du hast gesagt, es ging um das Thema, komm zu mir heim, ich komme zu dir heim. du hast jetzt gerade gesagt, du hast dich in diese, wenn du dich in diese Situation hineinversetzt, in den Jungen hineinversetzt, ja, das ist etwas, was nur wir Menschen können, ja. Du konntest den Kontext verstehen, du weißt, worum es geht. Jeder vielleicht, einige, normal, in Anführungszeichen, jeder Mensch könnte das irgendwie verstehen, um was es geht. Aber eine Maschine, eine KI, ein LLM-Modell, was auch immer, die versteht keinen Kontext, die versteht nicht, wenn einer sagt, komm zu mir heim oder ich komme zu dir heim, dass es darum etwas anderes geht als ich gehe zu einem Haus, mache die Tür auf und gehe nach Hause oder was auch immer. Dieses Drumherum, das Interpretieren kann eine KI nicht und deswegen ist es auch unheimlich schwierig, da die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien zu machen und das macht die Situation wirklich nochmal unheimlich komplex. Aber es verdeutlicht eben sehr gut, wie wenig Kontrolle wir in diesem Fall auch haben.
Jetzt, Character AI hat ja auch jetzt im Rahmen von dem Fall neue Sicherheitsfunktionen angekündigt. Was haltest du von diesen Massnahmen? Eben, zum Beispiel Zeitlimits sind das Thema gewesen. Es gibt einen deutlichen Hinweis, der ist bisher sehr klein, irgendwie wirklich oberhalb vom Check gestanden, dass es halt nicht real ist. Was ist deine Meinung dazu?
Grundsätzlich ist meine Meinung dazu, dass solche Sicherheits-Safety-Checks, Safeguards, es müssten vorher passieren, bevor sowas auf den Markt kommt. Und wir leben ja im Moment eher in so einer Welt, wo alles sehr schnell passiert und die Sachen einfach auf den Markt geschmissen werden. Und wir müssen dann schauen, wie wir damit umgehen. Am Ende ist dann immer die Regel, ja, wir haben nur einen Freundschaftsbot gemacht. Was die Leute daraus machen, ist, das ist nicht unsere Verantwortung. Und ich bin eigentlich sehr froh, auch vor allem im europäischen Raum, dass wir da sehr viel Druck machen, den Tech-Firmen. Und dass wirklich die immer mehr zur Verantwortung gezogen werden können und müssen, dass die eben nicht alles auf den Markt schmeißen können, was lustig ist und Geld macht, ohne zu wissen, wie die Leute damit umgehen. Weil gut, am Ende kann man es natürlich nicht immer wissen, was passiert, aber es gibt so die grundlegenden Sachen, die müssen einfach drin sein. Und dass da jetzt was steht wie, ja, das ist nur eine KI, bitte nicht wahrnehmen, daran haben wir uns auch langsam gewöhnt. Weil jeder, der irgendwie ChatGPT benutzt, der weiß, es steht überall unten drin, das System kann halluzinieren, das System hat Fehler und so weiter. Da ist halt ein bisschen auch die Gefahr, dass wir uns sehr stark an das gewöhnen, so wie wir alle Cookies akzeptieren und nicht mehr wirklich in der Lage sind, wirklich das kritisch anzuschauen. Erschwerend hinzukommt, dass, ja, wenn jemand das möchte, wenn jemand wirklich ein großes Bedürfnis danach hat, mit dieser Person, mit dieser fiktiven Person zu interagieren, dann spielt das gar keine Rolle mehr. Der junge Mann wusste, dass das ein Computer ist, ja, der wusste, dass das eine KI ist, der wusste, dass das nicht die Daenerys ist, die mit einem redet. Und trotz allem, da kannst du noch hunderte von Safety Warnings rauslassen, kann es sein, dass die Menschen so eine starke, intensive Bindung zu diesem Teil aufbauen, dass sie eben auch entsprechend ihr Verhalten beeinflusst. Deswegen ist das natürlich schon sehr kritisch.
Ja, ich meine, eben und das Ziel oder ja, das Ziel von diesen Chatbots sind ja eigentlich so gut wie möglich zu sein. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch laufen noch besser. Und dann so eine Warnung ist dann wahrscheinlich ein bisschen vorgeschoben. Was man jetzt auch noch muss sagen, was mir aufgefallen ist, bei Character AI in den USA ist die schon ab 14 erlaubt.
13.
Oder 13 ja. Sogar. Mm. Also wirklich ein sehr junges Publikum. Eben der Bub ist 14, wo das passiert ist. In der EU zumindest ist es ab 16 und eben die andere grosse Firma Replika ist dann erst ab 18. Also das heisst nicht, dass das nicht kann passieren, aber trotzdem, die Firma hat sich jetzt wirklich an sehr junge Leute gewendet, oder? Und wo wahrscheinlich auch noch ein bisschen vielleicht labiler sind als ältere.
Also das macht mich sehr unglücklich, also das macht mich sehr wütend, dass man wirklich den jungen Kindern das schon vor die Nase, Jugendlichen in dem Fall vor die Nase setzt. Das ist sehr fragwürdig. Die ganze Plattform ist darauf ausgerichtet, junge Menschen anzusprechen. Und man muss einfach klar sagen, dass ein jugendliches Gehirn bis 15, 16 einfach noch nicht so die Ausgereiftheit hat, Das ist immer noch sehr stark beeinflussbar. Also auch die ganze, ja, die spielen natürlich die ganze Pubertät, spielt da eine Riesenrolle, dass da auch mit reinwirkt. Da läuft schon genug. Und dann müssen die auch noch mit solchen Teilen reinfahren. Also da braucht es sehr klare, viel deutlichere und strengere Altersrichtlinien. Das heißt aber auch natürlich noch lange nicht, dass die jungen Leute das nicht benutzen. Aber die Verantwortung von Seiten der Firma muss da ganz klar, muss einfach da genommen werden, das ist ganz klar.
Jetzt, wir sehen auch einen Trend in den letzten Monaten, eben dass grosse und vor allem bei Jungen sehr beliebte Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Instagram, haben auch AI-Companions angekündigt schon. Snapchat hat bereits so ein ähnliches Angebot. Wie können wir denn junge Menschen besser auf den Umgang mit solchen AI-Companions vorbereiten? Ist das überhaupt möglich?
Möglich ist es auf jeden Fall, aber es ist schwierig. Schwierig einerseits, weil, ich sage jetzt mal, wir als Ältere, also sprich vielleicht alle, die halt Eltern sind, sagen wir mal im Schnitt 25 aufwärts, wir haben vielleicht ein anderes Denkvermögen, können ein bisschen kritischer evaluieren. Wir haben andere Themen, die uns im Leben beschäftigen. Wir können gar nicht uns vorstellen, dass jemand überhaupt Interesse hat an so Companions und so, weil das einfach nicht so ganz unsere Welt ist. Und trotzdem sind wir als Eltern, als Umgebung verpflichtet, meiner Meinung nach, da wirklich dran zu bleiben und den Jugendlichen wirklich ganz klar auch da Leitplanken zu setzen. Das ist einerseits uns als Lehrer, aber das ist auch das Umfeld, das sind die Schulen, das sind die Kindergärten, Vereine. Also da spielt natürlich eine ganze Community eine Rolle in dieser ganzen Medienkompetenzgeschichte.
Da möchte ich gerade schnell einhaken. Zuerst noch ein Einschub. Wir reden jetzt ganz viel über Game of Thrones und die Daenerys Targaryen. Das ist nicht ein offizieller Bot von der Serie, sondern das ist etwas, wo Character AI eigentlich nebendran anbietet, beziehungsweise der junge Bub sich erstellt hat. Jetzt, wir reden über Eltern und Verantwortung. Eben, wenn man sich in den Fall eingelesen hat, es ist jetzt nicht so, dass der junge Bub allein gelassen worden ist oder dass seine Eltern sich nicht um ihn gekümmert haben. Ich finde, im Gegenteil hat sich seine Mutter extrem um ihn gekümmert. Eben, sie hat, als er Probleme hatte in der Schule, hat sie ihm mal das Handy weggenommen. Eben, das hat er nicht lesen gefunden. Und sie hat mit ihm darüber geredet, über seine Gefühle. Und meistens sagt man ja, hey, lass deine Kinder nicht allein, red mit ihnen. Sie hat das gemacht. Eben, man stößt da irgendwie an eine Grenze. Kannst du vielleicht erklären, wie man mit Kindern darüber reden soll? Weil eben, es ist ja nicht da wahrscheinlich mit der Frage, hey, wie geht's dir, was machst du im Internet? Und dann ist es gut, sondern anscheinend ist das wirklich tiefer zum Teil, die Gefühle oder die Tätigkeit, die sie dort machen, bis sich vielleicht öffnet.
Ja, also du hast so ganz wichtige Punkte angesprochen. Man muss sich natürlich immer wieder bewusst sein, dass wir es hier mit einem sehr komplexen Thema zu tun haben, wo ganz viele Faktoren zu der Endentscheidung des jungen Mannes beigetragen hat. Und wir diskutieren natürlich jetzt sehr fokussiert daraus, welche Rolle jetzt am Ende der Chatbot gespielt hat. Ja, war das jetzt nur so wie das Zünglein an der Waage oder war der jetzt am Ende wirklich schuld? Wir können natürlich in so einem Fall nicht wirklich Schuld zuweisen. Ja, sind die Eltern schuld, sind die Familien schuld, sind die Nachbarn schuld oder irgendwas. Also das ist sehr, 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 sehr schwierig hier mit so gewissen, ich sage jetzt mal, Schuldzuweisungen umzugehen. Gleichzeitig muss man sich natürlich die Sachen anschauen, um ja über Prävention nachzudenken, darüber nachzudenken, wie kann man sowas verhindern, weil am Ende des Tages wollen wir natürlich alle, dass es allen gut geht und dann müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Jetzt in diesem speziellen Fall, wie du gesagt hast, es sieht schon so aus, dass die Eltern, die Familie sich wirklich alle Mühe gegeben haben. Der war ja auch meines Wissens nach in Therapie, der hat Sachen ausprobiert. Ich persönlich befürchte, wir müssen ein bisschen strenger sein. Also Erstens mal mit uns selbst als Eltern. Wir müssen uns wieder ein bisschen erlauben, eine gewisse Kontrolle zu übernehmen. Und das auch nur deswegen, weil einfach da draußen so ein wilder Westen an KI-Applikationen ist. Das können die Kinder schlichtweg nicht kritisch evaluieren. Und wir müssen da schon wirklich ein bisschen strenger, ein bisschen kontrollierter zur Seite stehen. Also was, wenn jemand vielleicht eine Stunde am Chatten ist oder 5 Stunden am Chatten ist, ist das ein Riesenunterschied. Man muss vielleicht sich doch dann auch überlegen, reinzuschauen, wie weit kann ich die Privatsphäre meines Kindes hineingehen und die Chats sich anschauen. Gerade wenn man weiß, dass eine gewisse Vorbelastung vorhanden ist, braucht es da wirklich, da braucht es einfach wirklich noch mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen weniger laissez-faire. Natürlich im Idealfall oder eigentlich immer mit professionellen Hilfe dazu, also Psychiater, Psychotherapeut, Ärzte. Also da ist man alleine als Normalperson in der Regel aufgeschmissen.
Eben im Gespräch mit amerikanischen Kollegen hat die Mutter vom Sewell gesagt, sie hat da eine Veränderung von der Persönlichkeit gespürt. Also früher nach Heger, also einfach gesagt, mehr abgemacht, Sport, Basketball gespielt, Fischen. Und hat sich da immer ein bisschen mehr von der realen Welt gelöst und sich immer mehr auf die virtuelle Welt konzentriert. Also ja, aber ich meine...
Das ist eben das Tragische an dieser ganzen Geschichte. Die Companion AIs bewerben sich selber mit, sie lösen das... dieses Einsamkeitsproblem auf unserer Erde oder eben so viele Menschen sind einsam, Hauptsache sie haben jemanden zum Reden. Aber es gibt immer mehr wissenschaftliche Evidenz dafür, dass Menschen, die schon einsam sind oder Problematiken haben, die natürlich dann zudem sich hingezogen fühlen und dann noch tiefer in diese Spirale reingehen. Noch tiefer sinken es, dass die Einsamen werden eigentlich noch einsamer, weil sie sich noch mehr isolieren, noch mehr in dieser Welt verlieren. Und gerade jetzt auch hier mit diesem ganzen Fantasy-Sujet, ich denke, dass für viele, die gerne auch nachvollziehbar, dass jemand sich da drin verlieren kann und sich einfach in so einem für sich geschützten Raum verstecken will, wenn die echte, reale Welt einfach völlig aus den Fugen gerät, zu überfordert ist. Und was er braucht, ist eigentlich komplett das Gegenteil. Er braucht die Menschen, er braucht den Support und nicht diesen dunklen Tunnel von KI und Westeros.
Wie kann man denn in einem therapeutischen Umfeld Menschen unterstützen, die eine problematische Beziehung zu so einem AI-Companion entwickelt haben?
Ja, also vielleicht vorneweg möchte ich nur noch mal sagen, dass ich keine Psychiaterin oder Psychotherapeutin bin, also Psychologin, aber das nochmal mit einem anderen Hintergrund. Auch hier schwierig, also ich war mit diversen Psychiatern im Gespräch zu dem Thema, wo siedelt man eigentlich solche negativen Beziehungen oder Beziehungen mit KIs an im psychotherapeutischen Kontext, und tatsächlich ist da noch nicht so viel, die Leute sind noch nicht, selbst die Psychologen und die Psychiater sind nicht so richtig bereit für das. Es ist ja so neu. Also ich meine, wie lange gibt es das jetzt? 1, 2, 3 Jahre, und die Leute kennen das noch nicht. Es gibt noch kein, also die haben das auch nie gelernt. Ja. Und zum Beispiel könnte man das Bereich Sucht ansiedeln, im Bereich wie Spielsucht, wie Gaming-Sucht und solche Themen. Aber de facto gibt es jetzt noch nicht den Fall für, wie kann man problematische Beziehungen mit Chatbots anschauen. Also seit ich selber in der Forschung aktiv bin zu Social AI oder eben diesen Companion-Bots, denke ich immer wieder drüber nach, so eine Art Hilfestelle, irgendwie eine Notrufnummer oder irgendwas für Leute aufzumachen oder zu lancieren, wo einfach Menschen, die das Gefühl haben, sie verlieren sich jetzt in so einer Chatbot-Beziehung, mich anrufen können, einen echten Menschen oder eine Gruppe von echten Menschen, die sich bereit erklären würde, genau in so einem sehr spezifischen Fall zu helfen, weil das ja etwas ist, wo man wirklich ein gewisses Verständnis haben bräuchte, weil ich nenne es immer so dieser Chatbot-Eskapismus. Ich denke, diese Flucht aus der Realität mit Chatbots, das geht halt so einfach und so schnell, kann aber sehr schnell eben in diesen Trichter runtergehen. Und ich wünschte wirklich, es gäbe so die eine Anlaufstelle, wo die Leute einfach schnell anrufen können und mit einem echten Menschen telefonieren könnten.
Ja, also dazu muss man eben nochmal sagen, es gibt jetzt deine Stelle noch nicht. Eben, es gibt, wie wir vorher gesagt haben, die dargebotene Hand. 143 ist Telefonnummern, könnt ihr anrufen, falls ihr eben mit Leuten wollt, über so Probleme reden. Die sind jetzt wahrscheinlich nicht speziell für AI-Chatbots da, aber ich denke, sie sind geschult in solchen schwierigen Themen.
Kleiner Disclaimer auch an dieser Stelle noch, eben, wo genau das die Schule liegt, wie dass es wirklich genau zu dieser Entscheidung gekommen ist vom Sjul. Das wissen wir auch noch nicht. Das ist eine Klage, die jetzt erst gerade eingereicht worden ist. Das Verfahren ist am Laufen. Eben angeklagt sind unter anderem der CEO von dieser Firma Character AI, aber auch Google, wo als Investor mit dabei ist. Und ja, das muss man vielleicht einfach an dieser Stelle auch nochmal genau sagen, oder?
Ja, absolut. Also man kann es am Ende des Tages nicht sagen. Und der Fokus jetzt, den die Mutter, den die Familie hat, da, worum es jetzt geht, ist, welche Rolle hat die Technologie gespielt? Und ich denke, dass, also für mich wirkt das so, als ob die Mutter auf einer Mission ist. Ja? Also sie möchte das verstehen, aber vor allem möchte sie zukünftige Leute schützen. Ja? Es geht darum, dass diese Systeme nicht immer ideal funktionieren, dass sie immer Fehler haben werden und eventuell wirklich negative Konsequenzen auf unsere Mitmenschen haben, auf die Menschen, die wir lieben. Und auf dieser Mission bewegt sie sich jetzt gerade und das ist richtig und wichtig, dass wir die entsprechend lernen, zur Verantwortung ziehen und wir als Eltern, als Freunde, als Verwandte genau wissen, wie funktioniert so ein Teil und wie kann ich reagieren, wenn irgendwas passiert.
Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr da gewesen sind. Danke fürs Gespräch.
Danke und gleichfalls.
Danke auch.
Danke vielmals. Und falls auch unsere Hörerinnen und Hörer Erfahrungen haben mit AI Companions, ob positiv oder negativ, könnt ihr euch das gerne schreiben auf unsere berühmte E-Mail-Adresse input@promptzero.ch.
Prompt Zero. AI Community.